Ecke Onda.
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum Onda Info, Ausgabe 636, produziert diesmal aus Mexiko von Markus. Um Mexiko geht es in diesem Info aber nur am Rande. Der Angriff auf Venezuela, die Militarisierung der Grenze zu Mexiko, eine massiv ausgeweitete Marinepräsenz in der Karibik, Drohungen gegen Kuba und die offene Einflussnahme auf Wahlprozesse. So tritt Donald Trumps Dominanzanspruch im westlichen Hemisphärenraum ganz offen zutage. Verbündete und kuschende Staaten werden belohnt. Abweichende Länder sehen sich Sanktionen, ökonomischem Druck, Drohungen oder gar Angriffen gegenüber. Was die aktuelle US-Regierung antreibt, ist nicht mehr partnerschaftliche Kooperation, sondern die Durchsetzung strategischer Interessen und wirtschaftlicher Macht. Was unter Trump schrill und unverblümt erscheint, fußt dabei auf einem über Jahrzehnte gewachsenen Geflecht aus militärischer Präsenz, ökonomischer Abhängigkeit und politischer Einflussnahme. Trump personalisiert eine Struktur, die ihm lange vorausgeht. Ganz konkret sehen wir das derzeit in Kuba. Seit Washington Drohungen gegen Öllieferanten ausgesprochen hat, ist das Land von Ölimporten abgeschnitten, was zu erheblichen Engpässen bei Energie, Transport, medizinischer Versorgung und Grundversorgung führt. Eine humanitäre Krise, vor der auch die an den Rand gedrängten Vereinten Nationen warnen. Nach dem Ausfall der venezolanischen Öllieferungen steht nun Mexiko im Zentrum regionaler Solidarität. Präsidentin Claudia Sheinbaum bezeichnet Trumps Politik als ungerecht und hat jüngst mehr als 800 Tonnen humanitäre Hilfe, Lebensmittel, Hygieneartikel und medizinische Güter mit Marineschiffen nach Havanna geschickt, um die Not der Bevölkerung abzufedern. Gleichzeitig verhandelt Mexiko mit den USA darüber, ob man Öllieferungen auf diplomatischem Wege fortsetzen kann, ohne selbst unter US-Sanktionen zu leiden. Solidarität mit Kuba, vor allem mit der kubanischen Bevölkerung, ist derzeit wichtiger denn je. Dazu gehört auch die Forderung, das Embargo und die Treibstoffblockade zu beenden. Denn der Mangel an Energie trifft nicht nur Krankenhäuser und Schulen, sondern auch den Alltag von Millionen Menschen. Antje Fied hat für dieses Onda-Info mit einer kubanischen Universitätsprofessorin über die Situation in Kuba gesprochen und nachgefragt, welche Strategien Regierung und Bevölkerung dem US-Ölembargo entgegensetzen. Carlos Ramos hat bei Fernando von der Hip-Hop-Gruppe 340 MES nachgefragt und dabei viel über die Sehnsucht der KubanerInnen nach Veränderungen erfahren. Zum Schluss hören wir noch in einen aktuellen Podcast, Ohren auf Lateinamerika, der Lateinamerika-Nachrichten rein, in dem es um Tourismus in Kuba geht. Dieser Beitrag ist vor der aktuellen Krise entstanden. Wir beginnen aber mit einer Nachricht von Knut Hildebrandt über eine Solidarität Mexikos, die Mut macht, aber zugleich Grenzen aufzeigt.
Ein internationales Bündnis aus sozialen Bewegungen, Gewerkschaften und Hilfsorganisationen hat eine humanitäre Mission für Kuba angekündigt. Unter dem Namen Nuestra America, unser Amerika, soll im März ein Schiffskonvoi mit dringend benötigten Hilfsgütern wie Medikamenten und Nahrungsmitteln Richtung Kuba in See stechen. Die Flotilla Nuestra America wurde inspiriert durch die Flotilla Global Sumud, welche versucht hat, auf dem Seeweg den von Israel abgeriegelten Gazastreifen mit Hilfsgütern zu versorgen. Wegen der Blockadepolitik der USA und der Verhängung eines Erdölembargos gegen den Karibikstaat durch US-Präsident Trump verschlechtert sich auch auf Kuba die Versorgungslage dramatisch. Kurz bevor Trump allen Ländern, welche das Erdölembargo umgehen, mit Strafzöllen drohte, hat auch Mexiko seine Erdöllieferung nach Kuba eingestellt. Beides hat laut Präsidentin Claudia Sheinbaum nichts miteinander zu tun. Da aber Venezuela bereits seit der Entführung von Präsident Maduro Anfang Januar kein Erdöl mehr nach Kuba liefert, ist die Karibikinsel jetzt de facto von jeglicher externer Treibstoffversorgung abgeschnitten. Das könnte laut Sheinbaum eine humanitäre Krise und die Gefährdung der Gesundheits- und Lebensmittelversorgung auslösen. Deshalb kündigte sie humanitäre Hilfslieferungen an, von denen bereits 800 Tonnen Kuba erreicht haben. Die Lieferung von Erdöl schloss Sheinbaum aus, um die Handelsbeziehungen zu den USA nicht zu gefährden. Das Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, die mexikanische Bewegung zur Solidarität mit Kuba, sieht aufgrund der langjährigen solidarischen Beziehungen beider Länder die Hilfslieferungen als nicht ausreichend an. Sie wirft dem mexikanischen Staat auch eine ambivalente Haltung angesichts der US-amerikanischen Aggression vor und fordert von Sheinbaum nicht nur die Ausweitung der humanitären Hilfe, sondern auch die Wiederaufnahme der Erdöllieferungen.
Onda Info.
Das Radiomagazin vom Nachrichtenpool Lateinamerika aus Berlin.
Die Situation auf Kuba verschärft sich zurzeit täglich. Durch Trumps imperiale Politik gelangt kaum noch Öl ins Land. Venezuela war bisher Hauptlieferant. Seit dem US-Angriff auf Venezuela und der Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro wird Übergangspräsidentin Delcy Rodriguez genötigt, venezolanisches Öl an die USA zu liefern und keins mehr nach Kuba. Auch Kuba selbst wird von Trump erpresst. Das Embargo werde bestehen bleiben. Weitere Schritte werden angedroht, sollte sich Kuba nicht unterwerfen. Wir sprachen mit Soraya Maria Cruz auf Kuba, die mit ihrer Familie im Zentrum von Havanna wohnt. Sie arbeitet als Professorin für Rechtswissenschaften an der Nationalen Universität. Zusätzlich unterrichtet sie an der Fakultät für Agrarwissenschaften und arbeitet im Nationalen Zentrum, das für die Ausbildung der Führungskräfte des Ministeriums für Zucker zuständig ist. Soraya, wie ist die Situation vor Ort?
Die Lage in Kuba ist sehr komplex. Seit langem haben wir große Schwierigkeiten mit der Stromerzeugung. Das heißt, die aktuelle Situation hat das, worunter wir schon seit langer Zeit leiden, noch verschärft. Seit mehr als 2 Jahren haben wir dieses Defizit bei der Stromerzeugung. Der Großteil der Elektrizität in Kuba wird mit fossilen Brennstoffen erzeugt. Wenn es keinen Brennstoff gibt, gibt es auch keine Stromerzeugung. Jetzt wird die Energieversorgung umgestellt. Aber bis jetzt ist die Stromerzeugung durch Photovoltaik im Verhältnis zum Bedarf des Landes noch sehr gering. Angesichts all dieser Schwierigkeiten bei der Stromerzeugung waren die Menschen auch gezwungen, die Energieversorgung ihrer Häuser umzustellen. Zum Beispiel gibt es in Kuba Leute, die zu Hause mit sogenanntem Gas aus der Straße arbeiten, also mit dem Gas, das über Leitungen geliefert wird. Aber es gibt auch einen anderen Teil, der mit der Balita arbeitet. Dabei handelt es sich um eine Flasche mit etwa 20 Kilogramm Flüssiggas. Dieses Gas wird schon seit langer Zeit nicht mehr geliefert. Angesichts des Strommangels haben die Menschen einfach auf andere Mittel zum Kochen ihrer Lebensmittel zurückgegriffen.
Welche Bereiche der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens sind am stärksten betroffen?
Die am stärksten betroffenen Bereiche sind natürlich das Gesundheitswesen und jetzt auch das Bildungswesen. Denn nicht alle Krankenhäuser verfügen über Anlagen zur Stromerzeugung. Der Staat versucht, alles, was mit dem Gesundheitswesen zu tun hat, so weit wie möglich zu priorisieren. Ein weiterer Sektor, der derzeit ebenfalls stark betroffen ist, ist das Bildungswesen, vor allem die Hochschulbildung. Aufgrund des Problems mit dem Treibstoff war die Universität nun gezwungen, auf virtuellen Unterricht umzustellen. Das bringt auch Probleme mit sich, weil die Studierenden zu Hause ebenfalls keinen Strom haben und viele Stunden am Tag keine Internetverbindung. Und dann stellt man die Materialien auf die Plattform, damit die Studierenden sie sehen können. Ich habe vergessen, dir zu sagen, dass es in Kuba so etwas gibt, das wir Mietwagen nennen. Das sind Privatpersonen, die ein Auto haben. Im Moment verdienen diese Privatpersonen viel Geld. Da es an staatlichen Transportmitteln mangelt, übernehmen sie den Transport für viele Menschen, damit diese sich fortbewegen können. Auch die Preise für diese privaten Transportmittel sind natürlich erhöht. Unerschwinglich für die Bevölkerung, weil man nicht viel mehr für die Fahrt zur Arbeit bezahlen kann, als man am Tag verdient.
Ist das ganze Land gleichermaßen betroffen?
Es betrifft alle, sowohl Havanna, die großen Städte, als auch das Landesinnere. Die Menschen in Kuba haben große Schwierigkeiten, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Der Staat hat nun eine Politik eingeführt, um mit dem wenigen Kraftstoff, der noch im Land ist, den öffentlichen Nahverkehr zu 2 Tageszeiten zu priorisieren. Morgens, damit die Menschen zu ihrem Arbeitsplatz gelangen können, und nachmittags, damit die Menschen wieder nach Hause kommen.
En horas de la tarde, para que las personas puedan regresar a su hogar de su centro de trabajo.
Welche Maßnahmen gibt es noch?
El Estado también estableció la política de que todo
el que puede hacer el trabajo desde su casa, que todos los que pueden hacer el trabajo desde su casa, que todos los que pueden Aber auch die Haushalte sind betroffen, weil die Menschen dort ebenfalls keinen Strom haben. Und wenn sie mit Computern arbeiten müssen, können sie dies erst tun, wenn der Strom wieder da ist. Wir Kubaner sind daran gewöhnt, über uns hinauszuwachsen. Und wir finden immer einen Weg. Zum Beispiel arbeiten wir in den frühen Morgenstunden und ruhen uns dann tagsüber aus.
Gibt es noch andere Strategien?
Das Land hat viele Strategien und viele Aufgaben, die in jedem einzelnen Landkreis umgesetzt werden müssen. Es wird mit allen Mitteln versucht, die Gemeinden zu stärken, denn sie sind die Verwaltungsebene, die der Bevölkerung am nächsten ist. Kuba ist ja in Gemeinden, Provinzen und die nationale Ebene gegliedert. Jede Gemeinde soll ihre eigenen Besonderheiten kennen und auf dieser Grundlage Maßnahmen ergreifen, um mehr Stabilität zu erreichen. Nun hat der Staat einen Beschluss gefasst, wonach alle Delegierten, die sich von ihrer beruflichen Tätigkeit freistellen lassen können, freigestellt werden, damit sie sich ganz der Arbeit mit der Gemeinde widmen können. Denn die Delegierten sind die, die die Probleme jedes Einzelnen am besten kennen.
Serán liberados para que se dediquen justamente al trabajo con la comunidad, porque quién mejor que el delegado es el que conoce los problemas que tiene cada uno.
Was ist die Perspektive?
Unsere Perspektive ist weitermachen. Weitermachen und uns der Situation stellen. Wir haben schwierige Zeiten erlebt, die wir überwunden haben. Und wir werden auch diese überwinden.
Die
Perspektiven des kubanischen Volkes sind nach wie vor dieselben. Auch die Haltung ist nach wie vor dieselbe. Hier hat niemand wegen dieser Schwierigkeiten aufgegeben. Das kubanische Volk leidet seit vielen Jahren unter den Folgen der Blockade und hat sich daran gewöhnt und angepasst, um alle Krisen zu überstehen. Und diese Krise ist nur eine weitere von vielen.
Um etwas über den Blick auf die aktuelle Situation in Kuba zu erfahren, haben wir Fernando Cardenas aufgesucht, einen Kubaner aus der Diaspora, der sich freundlicherweise bereit erklärt hat, mit Radio Matraca zu sprechen. Fernando ist Hip-Hop-Aktivist, Panafrikanist, Gesundheits- und Wellness-Coach und Basketballspieler. Er ist Mitglied der Hip-Hop-Gruppe Tres Cuarenta MS, deren Musik uns in diesem Abschnitt begleiten wird. Fernando, wie ist die Situation auf der Insel?
La situación hoy en Cuba está. La situación es extremadamente complicada. Hay apagones, la electricidad en gran parte de la isla.
Die Lage in Kuba ist derzeit äußerst kompliziert. Es gibt ständig Stromausfälle und in weiten Teilen der Insel gibt es nur zeitweise Strom. Den Menschen bleibt nur wenig Zeit zum Kochen, zum Aufladen ihrer Telefone, zum Arbeiten und dann fällt der Strom wieder aus. An vielen Orten, darunter auch in Havanna, gibt es kein Wasser. Es fließt nur alle 2 oder 3 Tage. Selbst das tägliche Essen ist kompliziert. Außerdem hatten wir bis vor kurzem eine Epidemie von Chikungunya und Dengue, Probleme mit Mücken. Fast jeder hat das durchgemacht. Das war auch eine Katastrophe für die Insel.
Casi todo el mundo pasó por eso. Eso fue también un desastre en la isla.
Wie wirkt sich diese Situation auf die Infrastruktur aus?
Tema de la infraestructura es un gran problema en Cuba. Muchas casas se están derrumbando.
Das Thema Infrastruktur ist in Kuba ein großes Problem. Viele Häuser sind baufällig, weil sie nicht instand gehalten werden und die Menschen seit vielen Jahren keine Möglichkeit haben, ihre Häuser zu renovieren. Auch viele öffentliche Einrichtungen sind baufällig oder von schlechter Qualität. Das ist ein ernstes Problem, für das es derzeit keine Lösung gibt.
No hay soluciones con respecto a eso por ahora.
Fernando, wie ist die allgemeine Stimmung unter den Menschen in Kuba?
Todo lo que está sucediendo en Cuba es debido a dos cosas. La primera es el embargo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están en guerra con Cuba desde hace muchos años.
Alles, was derzeit in Kuba geschieht, hat zwei Ursachen. Die erste ist das Embargo der Vereinigten Staaten. Die USA befinden sich seit vielen Jahren im Krieg mit Kuba und in letzter Zeit hat sich die Lage noch verschärft. Das zweite, ebenso große Problem ist, dass das kubanische System selbst Probleme innerhalb der Insel verursacht. Es ist ein autoritäres System. Es gibt viele politische Gefangene, es gibt sehr viel Rassismus, Menschen mit Wissen dürfen keine Führungspositionen übernehmen, zum Beispiel dürfen Landwirte nicht die Landwirtschaft verwalten. Alles wird vom Militär und von der politischen Elite kontrolliert. Die Menschen, die meiner Meinung nach klar sehen, wollen ein souveränes Kuba, aber sie wollen auch Veränderungen. Wir brauchen Veränderungen, die von innerhalb der Insel kommen.
Quiere mantener una Cuba soberana, pero igual quiere cambio. Necesitamos un cambio que venga desde adentro de la isla, pero necesitamos un cambio.
Welche Perspektive siehst du, damit Kuba aus dieser kritischen Situation herauskommen kann?
Mi perspectiva es que hay que seguir siendo antiimperialista, hay que seguir siendo anticolonialista, hay que seguir siendo anticapitalista.
Meiner Ansicht nach muss man weiterhin antiimperialistisch, antikolonialistisch und antikapitalistisch sein. Alle Afro-Nachfahren müssen im Rahmen dieser Analyse ebenfalls panafrikanistisch sein. Man muss auch anerkennen, dass es heute die kubanische Regierung und das kubanische Volk gibt. Die kubanische Regierung ist heute eine Elite, die für sich selbst arbeitet, weiterhin die richtige Rhetorik verwendet und daher weiterhin die Unterstützung aller revolutionären und progressiven Bewegungen auf der ganzen Welt hat. Aber man muss die Augen für die Probleme und die Verantwortlichkeiten öffnen und das kubanische Volk unterstützen. Das kubanische Volk will Veränderung und es braucht Veränderung innerhalb der Insel. Das ist meine Sichtweise. Wir müssen ehrlich sein mit dem, was in Kuba geschieht. Wir dürfen nicht nur an Ideologie denken, sondern müssen auch an die Menschen denken, die auf der Insel leben, an die Schwierigkeiten, die sie durchmachen, und wir müssen dem Volk zuhören. Orgullo de matanza, su discurso es un imán. Fernando Cuba, Francia, con esta isla agudizado. Camponería por doquier, se partió el solar. Ayana del Hakim, el rap es del Islam. Párate del asiento, esto es rap del underground. In den Worten Fernandos hören wir die Sorge um seine Familie und Freunde, denen es in Kuba nicht gut geht. Aber auch die Hoffnung, dass das kubanische Volk selbst den Weg zu seinem Wohlergehen und seiner Zukunft finden kann. Zum Abschluss dieses Beitrags möchten wir euch einige Musikausschnitte aus dem Werk von Tres Cuarenta MS vorstellen, ihrer CD Cuatro the Culture aus dem Jahr 2019. Die Gruppe besteht aus AB Cadenas, Abdel Hakim und International XB alias Fernando und verbindet mit ihrem Hip-Hop Kuba und Frankreich. Cuatro the Culture ist voller Kraft, Jump-Momenten, dichten Atmosphären, peitschenden Reimen, Hardcore-antirassistischen Texten, Verehrung der Elemente der Kultur, schwarzem Stolz, Afrikanität und historischen Forderungen. Wie die Partido Independiente de Color, die erste schwarze politische Partei der westlichen Hemisphäre. Sie wurde 1908 von Evaristo Estenos und Pedro Ivonet gegründet. Mambises, Revolutionäre der kubanischen Unabhängigkeit. Mit der Musik von Tres Cuarenta MS verabschieden wir uns von diesem Abschnitt vom Onda Info.
From Cuba to the world.
Es Sangay Production. Es 340 MS. Dale falla al Babilón. Es África Liberación. Soy imparable, conozco mi destino. Voy a full, sacan de mi camino. ¿Pa dónde voy? Más
más allá de lo cochino, pues suben bajo tierra, las mentes ilumino. El primer vagón lleva amor y respeto, el segundo determinación va completo. El tercer vagón lleva humildad y fe, y el cuarto vagón orgullo, pero no es lo que tú crees. Solo son conceptos básicos de conciencia, chispa en el carril cuando algo se atraviesa. No miro atrás, mi visión es del futuro, siento una energía en mí, debe ser el puro. África es de donde vengo y hacia donde voy, soy un tren de hierro, ya sabes quién soy. Un tren de hierro con corazón y cojones, 340 grafiteado en todos los vagones.
340 megahercios, soy un tren de hierro, siempre estoy en movimiento. 340 megahercios, llegaré al final, hey, hey. O me estrello en el intento, hey, hey.
Chispa los rieles, rechina hierro con hierro. Carbón del bueno en las entrañas, hace una cola de humo negro. Acorazada bestia insólita, voy camino al incógnito. Mi destino es un púlpito en el sol mismo. Un propulsor con un millón de ideas, generando 340 mil soluciones nuevas. El combustible son ustedes y todo aquello que se empeña en detenerme, pero igual no puede. Larga y pesada cadena, llevo las ancestrales penas de tanta conquista y condena. Pero el legado está también, como un farol que alumbra lejos, allá donde muchos no ven. El paso es lento, pero detenerlo es imposible. Lo han intentado, más se arriman o se rinden. Soy impermeable, mi marcha es imperturbable. A prueba de cualquier cosa, hacer esto es imparable. Imparable.
Lateinamérica ist voller Geschichten.
Que no escuchas en los grandes medios.
Wir erzählen sie. Kritisch, solidarisch und migrantisch.
Las contamos con mirada crítica, solidaria y migrante.
Ohne uns wüsstest du nicht, warum Studis in Mexiko auf die Straße gehen.
BäuerInnen in Kolumbien drangsaliert werden.
O cómo las personas migrantes latinoamericanas miran Alemania.
Kritische Medienarbeit kostet Geld, Zeit und Nerven.
Wir brauchen dich, um weiterhin kritisch und solidarisch berichten zu können.
Te necesitamos para poder seguir informando de manera crítica y solidaria. Haznos fuertes, que se escuchen nuestras voces.
Mach uns laut.
Mach uns stark.
Spende jetzt auf www.npla.de/spenden.
Für noch mehr Stimmen, noch mehr Kultur, noch mehr Tiefe.
Dona ahora en npla.de/spenden.
Para que nuestras voces sigan sonando.
Jedes Jahr reisen Millionen Menschen aus aller Welt nach Kuba. Sie bringen dringend benötigte Devisen ins Land, eine zentrale Einkommensquelle für die rund 10 Millionen KubanerInnen und den Staat der Karibikinsel. Aber was bedeutet diese massive touristische Präsenz für die kubanische Bevölkerung? Wer profitiert und wer bleibt auf der Strecke? Um diese Fragen besser zu verstehen, haben unsere KollegInnen von der LN mit dem Politikwissenschaftler Bert Hoffmann, den JournalistInnen Cynthia de la Cantera Toranzo und Marcel Kunzmann Toranzo sowie der Studentin Daima Noah gesprochen. In diesem Onda-Info können wir den Podcast nur anspielen, hört euch aber auf jeden Fall den gesamten Podcast an auf lateinamerika.de/artikel/ohren-auf-lateinamerika-podcast.
Kuba ist ein Sehnsuchtsort für Millionen TouristInnen weltweit. Ein scheinbares Paradies mit bunten Oldtimern, weißen Sandstränden, kolonialer Architektur und Salsa-Rhythmen. Doch hinter der Fassade des perfekten Urlaubs steckt eine tiefe wirtschaftliche und soziale Krise.
Margot, du warst ja selbst vor einiger Zeit in Kuba, oder?
Ja, genau. Das war letztes Jahr. Da muss ich sagen, haben mich einige Gespräche mit anderen Touristinnen ziemlich nachdenklich gemacht. In vielen Apotheken waren die Regale komplett leer. In manchen Städten gab es täglich stundenlange Stromausfälle, sogenannten Apagones, manchmal bis zu 12 Stunden am Stück. In einigen Regionen kam nur noch an 4 Tagen in der Woche Wasser aus der Leitung. Die Menschen gingen auf die Straße und forderten Corriente y Comida, also Strom und Essen. Für mich war offensichtlich, Kuba steckt in einer schweren Wirtschaftskrise und die Lebensbedingungen für die KubanerInnen sind hart.
Richtig zugespitzt hat sich das ab 2019, als Kuba die erste schwerere Energiekrise erlebt hat durch die Sanktionierung venezolanischer Ölfrachter. Dadurch wurde die Energieversorgung beeinträchtigt in Kuba und gleichzeitig gingen die Deviseneinnahmen zurück.
Der Politikwissenschaftler Bert Hoffmann, der sich seit vielen Jahren intensiv mit Kuba beschäftigt und regelmäßig vor Ort ist, erklärt uns dazu.
Der Monatslohn ist inzwischen bei verheerenden Untiefen angekommen. Also ein staatlicher Monatslohn ist umgerechnet bei inzwischen 20, 30 US-Dollar. Also Miete ist immer noch fast kostenlos. Viele dort Besitzer, also damit fällt das weg. Gesundheitsversorgung, wo es sie noch gibt, ist sie kostenlos. Es gibt ganze Bereiche, Schulgeld zahlt niemand. Also, aber trotzdem muss man irgendwie seine 4 Dollar für den Liter Speiseöl ausgeben. Und dann ist der staatliche Lohn einfach nichts mehr, wofür Leute wirklich arbeiten gehen wollen.
Die niedrigen Löhne führen dazu, dass viele KubanerInnen kaum ihren Grundbedarf decken können und auf zusätzliche Einnahmenquellen angewiesen sind. Außerdem verlassen immer mehr Menschen das Land auf der Suche nach besseren Perspektiven.
Seit 2021 haben über 1,5 Millionen Kubaner das Land verlassen. Die meisten davon Richtung USA, gefolgt von Spanien, aber im Prinzip soweit der Pass und das Visum sie getragen hat. Es sind alle möglichen Länder dabei.
Darüber hinaus herrscht auf der Karibikinsel eine enorme soziale Ungleichheit. Ein kleiner Teil der Bevölkerung, meist Menschen mit Zugang zu Devisen oder guten Beziehungen, können in Kuba gut leben. Aber der Großteil der Bevölkerung kämpft täglich ums Überleben.
Es liegt natürlich nahe zu sagen, dass Ungleichheit in vielen Ländern Lateinamerikas und weltweit eine bittere Realität ist. Aber es gibt einen großen Unterschied, wie Bert Hoffmann uns erklärt.
Soziale Gegensätze gibt es in vielen Ländern, zum Teil noch viel dramatischer. In Kuba haben sehr weniger eine Yacht und ein Schweizer Konto, ja, also praktisch niemand. Aber es ist ein Land, wo das politische System darauf gebaut ist, dass es ein gewisses Gleichheits- und Gerechtigkeitsversprechen gibt. Es ist ganz vieles, wo im Prinzip gesagt wird, nee, das haben wir hier nicht, aber dafür haben wir ein gerechteres und gleicheres System. Und insofern trifft diese neue Ungleichheit die Regierung an einem ganz wunden politischen Punkt auch.
Marcel Kunzmann bezeichnet diese Krise als einen Teufelskreis.
Man hat keinen Strom, man kann Lebensmittel nicht kühlen, die Löhne schrumpfen. Das demotiviert natürlich, in Kuba eine Familie zu gründen. Leute wandern aus, dann fehlen Arbeitskräfte, dann wird noch weniger produziert. Weniger Strom heißt, auch die Fabriken können nicht mit Strom versorgt werden. Die Exporte gehen runter, die Deviseneinnahmen schrumpfen weiter. Und das ist sozusagen dieser Vicious Circle oder Abwärtsspirale, die da in Gang gesetzt wurde.
Wie gesagt, den gesamten Podcast findet ihr auf lateinamerika-nachrichten.de/artikel/ohren-auf-lateinamerika-podcast. Zum Schluss noch ein Veranstaltungshinweis.
Wir sind Tare Urgente, ein Künstlerkollektiv aus Chile, das seit 2013 an der Schnittstelle zwischen Kunst, Geschichte und Aktivismus arbeitet. Die Cordones Industriales waren eine Erfahrung der Selbstorganisation der ArbeiterInnen in Chile zu Beginn der 70er Jahre. Angesichts der Wirtschaftsblockaden gegen die Regierung der Unidad Popular besetzten die ArbeiterInnen die Fabriken, nahmen die Produktion unter eigener Leitung wieder auf und organisierten sich mit Anwohnern und Studenten, um die Versorgung wiederherzustellen.
Das chilenische Kollektiv Tarea Urgente präsentiert in Berlin seine Theaterproduktion Cordones Industriales, ein szenisches Forschungsprojekt, das sich mit der historischen Erfahrung der Industriegürtel, Cordones Industriales eben, in Chile zu Beginn der 1970er Jahre auseinandersetzt. Das Theaterstück wird 6-mal aufgeführt, vom 26. bis 28. Februar um 20 Uhr im Grünen Salon der Volksbühne, und vom 12. bis 14. März um 19.30 Uhr im Berliner Ringtheater. Und das war das Onda Info 636 mit Schwerpunkt Kuba angesichts der aktuellen Drangsalierung durch die USA. Schaut doch wieder mal vorbei auf der Seite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de. /news findet ihr dort weitere Ankündigungen und Textbeiträge aus Lateinamerika findet ihr unter /ponal mit Doppel-O. Von uns, von Onda aus, vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss!